Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit geht es hier um das 5. Buch Mose, auch Deuteronomium genannt. Diese griechisch-lateinische Bezeichnung bedeutet wörtlich übersetzt zweites Gesetz. Das liegt daran, weil wichtige Teile von Gottes Gesetz, das er dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hatte, im 5. Buch Mose in groben Zügen wiederholt werden. Dafür gibt es einen bestimmten Grund, denn fast alle Israeliten, die damals am Berg Sinai dabei waren, sind inzwischen gestorben. Das heißt, ihr Anführer Mose steht nun vor den Kindern und Kindeskindern jener Israeliten, die sich vor vielen Jahren aufgemacht hatten, um das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Zu dieser neuen Generation von Israeliten redet Mose und ruft ihr Gottes Gesetz in Erinnerung. Diese neue Generation von Israeliten ist es auch, die endlich in das Land Kanaan hineinmarschieren soll. Davor nämlich waren die Väter und Großväter zurückgeschreckt, aus Angst vor den dort lebenden Völkern. Als Strafe mussten sie weitere 38 Jahre wie ein Nomadenvolk durch die Wüste umherziehen. Das Versagen der Väter- und Großvätergeneration bestand darin, dass sie Gott misstraute. Und das, nachdem er sich am Berg Sinai den Israeliten auf einzigartige Weise offenbart und sie während der Wüstenwanderung niemals im Stich gelassen hatte. Ihr Misstrauen war so groß, dass sie sogar Kundschafter in das Land Kanaan schickten, die nachprüfen sollten, ob die uralte Verheißung Gottes überhaupt stimmt, wonach Kanaan ein so fruchtbares Land ist, dass darin, bildlich ausgedrückt, Milch und Honig fließt. Aber auch schon davor, während der Wüstenwanderung, hatten sich die Israeliten häufig Gott widersetzt. Genau davon ist in dem Bibelabschnitt die Rede, den ich für diese Sendung ausgewählt habe. Aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 9, beginne ich nun mit Vers 7. Mose spricht zum Volk Israel: Denke daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, erzürntest in der Wüste. Von dem Tage an, als du aus Ägyptenland zogst, bis ihr gekommen seid an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem Herrn. Erinnern Sie sich noch daran, wie oft im Zusammenhang mit der Wüstenwanderung vom Murren des Volkes und seiner Halsstarrigkeit die Rede war? Auf ein ganz bestimmtes Ereignis, mit dem die Israeliten ihren Herrn erzürnt haben, kommt Mose in den folgenden Versen zu sprechen. Es geht um die Anfertigung des goldenen Kalbs. Den Bericht dazu finden Sie im 2. Buch Mose, Kapitel 32. Dieses goldene Kalb sollte den Israeliten als eine Art Ersatzgott dienen. Denn nachdem ihr Anführer Mose auf den Berg Sinai gestiegen war, oder Horeb, wie er hier genannt wird, wurde ihnen mulmig. Mose war wie vom Erdboden verschluckt. Und das nicht nur ein paar Stunden oder Tage, sondern einige Wochen lang. Mit dem Volk direkt schien Gott nicht reden zu wollen. Also musste ein Ersatzgott her, der das Volk durch die Wüste führen sollte. Zu diesem Zweck rissen sich die Leute ihre goldenen Ohrringe von den Ohren und brachten sie zu Moses Bruder Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, forderten sie ihn auf. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Die Bereitschaft, den Glauben an den wahren Gott hinter sich zu lassen und sich dem Götzendienst zuzuwenden, war also überraschend groß. Aaron nahm die ganzen Ohrringe entgegen, ließ sie einschmelzen und formte dann aus dem Gold das berühmte Kalb. Daraufhin brachen die Israeliten in Jubel aus und riefen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Was für eine Unverfrorenheit! Wie müssen diese Worte auf Gott gewirkt haben, der sich doch mit Liebe und Leidenschaft um sein Volk kümmerte? An die Geschichte mit dem goldenen Kalb erinnerte Mose also die nachgewachsene Generation der Israeliten. Keiner aus dieser Generation ist damals als Erwachsener selbst dabei gewesen. Aber weil sie eben Angehörige des Volkes Israel waren, lastete dieses Ereignis immer noch auf ihnen. Hätten ihre Vorfahren anders gehandelt, sähe die gegenwärtige Situation wahrscheinlich anders aus. In unserem Bibeltext aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 9, geht es jetzt weiter mit den Versen 8 bis 12. Mose fährt mit seinem Bericht fort. Denn am Horeb, also dem Berg Sinai, erzürntet ihr den Herrn so, dass er vor Zorn euch vertilgen wollte, als ich auf den Berg gegangen war, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch schloss. Und ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge blieb und kein Brot aß und kein Wasser trank, und mir der Herr die zwei steinernen Tafeln gab, mit dem Finger Gottes beschrieben. Und darauf alle Worte, die der Herr mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte, am Tage der Versammlung. Und nach den 40 Tagen und 40 Nächten gab mir der Herr die zwei steinernen Tafeln des Bundes und sprach zu mir, »Mach dich auf, geh eilends hinab von hier, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat sich versündigt. Sie sind schnell abgewichen von dem Wege, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Bild gemacht, nämlich das goldene Kalb. Was für eine schauderhafte Geschichte! Denn was war auf den beiden steinernen Tafeln zu lesen, von denen eben die Rede war? Unter anderem das hier, das erste der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Zurück zu unserem Bibeltext und damit zu Mose, der auf dieses Ereignis zurückblickt. In den Versen 13 und 14 berichtet er, »Und der Herr sprach zu mir, ich sehe, dass dies Volk ein halsstarriges Volk ist. Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen austilge unter dem Himmel. Aber aus dir will ich ein stärkeres und größeres Volk machen als dieses.« Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Vorschlag für Mose eine echte Versuchung gewesen sein könnte. Moses Nachkommen, ein neues, ein gehorsameres Volk Gottes als das bisherige. Aber offenbar wischte Mose diesen verführerischen Gedanken schnell zur Seite, denn im 2. Buch Mose wird berichtet, mit wie viel Herzblut er sich für die Israeliten einsetzte. »Sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist«, sprach er zu Gott und bat ihn inständig darum, es auch weiterhin auf dem Weg durch die Wüste zu begleiten, ja, an der Spitze voranzugehen. In den nächsten beiden Versen unseres Bibeltextes blickt Mose nun zurück auf den Augenblick, als er vom Berg Sinai bzw. vom Horeb herab in das Lager der Israeliten kam. Mose erzählt, »Und als ich mich wandte und von dem Berge herabging, der im Feuer brannte, und die zwei Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen hatte, da sah ich und siehe, da hattet ihr euch an dem Herrn, eurem Gott, versündigt und euch ein gegossenes Kalb gemacht und wart schnell von dem Wege abgewichen, den euch der Herr geboten hatte.« Wenn man diese Geschichte Kindern erzählt, kann man häufig miterleben, wie sie regelrecht entrüstet sind über die Unaufrichtigkeit der Israeliten. Hatten sie im Laufe der Zeit nicht immer wieder versprochen, allein Gott zu dienen und ihm gehorsam zu sein? Ihre Unaufrichtigkeit, ihre Scheinheiligkeit ist wirklich mit Händen zu greifen. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass sich manchmal auch Christen, ja und gelegentlich sogar mich selbst dabei erwische, wie mein Glaube ins Trudeln gerät. Nicht umsonst betet David am Ende von Psalm 139, »Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.« Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und der Apostel Paulus empfiehlt im 2. Korintherbrief, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wohl dem, der sich selbst erforscht und dann, soweit vorhanden, seine eigene Scheinheiligkeit erkennt. Denn Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Wer erschrocken feststellen muss, dass Jesus nicht in ihm ist, wie Paulus es ausdrückt, der kann ihn bitten, wieder ganz neu in sein Leben hineinzukommen. Nun gibt es Christen, die fast ständig dabei sind, sich selbst zu erforschen. Tag und Nacht fragen sie sich, ob sie, wie Paulus sagt, noch im Glauben stehen. Diese ohnehin schon verunsicherten Christen möchte ich nicht noch weiter verunsichern. Mir geht es nicht darum, den eigenen Glauben stets in Frage zu stellen, sondern die eigene Scheinheiligkeit. Ich denke, wer sich das Gebet Davids aus Psalm 139 zu eigen macht, der macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Zurück zu unserem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 9. In den Versen 17 und 18 berichtet Mose, wie er damals reagierte, als er im Lager der Israeliten das goldene Kalb entdeckte. Da fasste ich beide Tafeln, auf denen Gottes Gesetz geschrieben war, und warf sie aus meinen Händen und zerbrach sie vor euren Augen und fiel nieder vor dem Herrn wie das erste Mal, 40 Tage und 40 Nächte, und aß kein Brot und trank kein Wasser, um all eurer Sünde willen, die ihr getan hattet, als ihr solches Unrecht tatet vor dem Herrn, um ihn zu erzürnen. An dieser Stelle wird sehr schön deutlich, wie sehr sich der Glaube des Mose von dem Glauben der Israeliten unterschieden hat. Mose kannte sozusagen seinen Herrn. Ja, man bekommt den Eindruck, als ob Mose immer wieder die Erlaubnis bekommen hätte, Gott direkt ins Herz zu schauen. Der Glaube der Israeliten dagegen war eine Mischung aus Tradition, Ehrfurcht und dem Bedürfnis, einen festen Halt im Leben zu finden. Was ich eben über Mose sagte, erklärt auch seine Verhaltensweise, die in den beiden zuletzt vorgelesenen Versen zum Ausdruck kommt. Er fällt nieder vor dem Herrn, bittet für die Israeliten um Vergebung und er unterstreicht die Ernsthaftigkeit seines Flehens mit einer 40-tägigen Fastenzeit. Das heißt, Mose weiß einerseits, dass Gott die Sünde hasst und Sünder zur Rechenschaft zieht. Andererseits weiß er aber auch, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Ich habe den Eindruck, dass viele von uns heute kaum noch eine Vorstellung davon haben, wie sehr Gott die Sünde hasst. Mose dagegen überkam regelrecht ein Zittern, wenn er daran dachte, was für Konsequenzen die Sache mit dem goldenen Kalb für die Israeliten haben könnte. Mose war sich sicher, dass Gott diese Sünde nicht ungesühnt lassen konnte. Und doch sah Mose noch ein Fünkchen Hoffnung und fiel deshalb vor Gott nieder. Das klingt zwar widersprüchlich, weist aber letztlich auch darauf hin, was für Christen ein Kernpunkt ihres Glaubens ist. Jesus hat nämlich durch seinen Opfertod am Kreuz einerseits dafür gesorgt, dass der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird. Andererseits können Sie und ich unsere Sünden bei ihm abladen. In einem Wort des Propheten Jesaja wird das sehr plastisch geschildert. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Doch nun wieder zurück zum 5. Buch Mose, Kapitel 9. Mose berichtet, was passiert ist, nachdem er gefastet und Gott um Vergebung für das Volk angefleht hat. In Vers 19 heißt es, »Denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und Grimm, mit dem der Herr über euch erzürnt war, so dass er euch vertilgen wollte. Aber der Herr erhörte mich auch diesmal.« Auch wenn Mose ein prima Kerl war mit einem aufrichtigen Charakter, diese Tatsache dürfte wohl in diesem Fall nicht entscheidend gewesen sein, sondern dass Gott selbst eine besondere Charaktereigenschaft hat. Er ist nämlich ein gnädiger Gott. Deshalb hat er Mose auch diesmal, wie es ausdrücklich heißt, erhört. Dazu ergänzend zwei Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 9. Dort heißt es, Gott spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Aus unserem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 9, lese ich nun die Verse 20 bis 24. Bitte im Hinterkopf behalten, alles, was Mose hier erzählt, das erzählt er den Israeliten der nachgewachsenen Generation. Sie sind damals selbst nicht dabei gewesen, beziehungsweise waren noch Kinder, als die Geschichte mit dem goldenen Kalb passierte, das Aaron für das Volk anfertigte. Mose berichtet also, auch war der Herr sehr zornig über Aaron, so dass er ihn vertilgen wollte, aber ich bat auch für Aaron zur selben Zeit. Aber eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht hattet, nahm ich und verbrannte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es, bis es Staub ward, und warf den Staub in den Bach, der vom Berge fließt. So erzürntet ihr den Herrn auch in Tabera und in Massa und bei den Lustgräbern. Und als er euch aus Kadesh Barnea sandte und sprach, geht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe, da wart ihr ungehorsam dem Mund des Herrn eures Gottes und glaubtet nicht an ihn und gehorchtet seiner Stimme nicht. So seid ihr dem Herrn ungehorsam gewesen, solange ich euch gekannt habe. Tja, besonders ermutigend klingt das nicht. Aber es ist wohl eine nüchterne Zustandsbeschreibung. Die Israeliten sind ihrem Gott stets ungehorsam gewesen. Und ich fürchte, diese Zustandsbeschreibung trifft auch auf mich zu. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form meine eigenen Wege gehen will, ohne auf Gott zu hören. Deshalb bin ich, wie das Volk Israel, jeden Tag neu auf Gottes Gnade angewiesen. Zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 19 hatte Mose bereits verraten, aber der Herr erhörte mich auch diesmal. Ab Vers 25 wird nun ausführlicher geschildert, wie sich Mose für sein Volk eingesetzt hat. Ich aber fiel nieder und lag vor dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte, denn der Herr sprach, er wolle euch vertilgen. Und ich bat den Herrn und sprach, Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht an die Halsstarrigkeit und das gottlose Treiben und die Sünde dieses Volkes, damit das Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sage, der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte, und hat sie darum herausgeführt, weil er ihnen Gram war, um sie zu töten in der Wüste. Denn sie sind dein Volk und dein Erbe, das du mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgereckten Arm herausgeführt hast. Also die Art und Weise, wie Mose zu Gott betete, ein bisschen schlitzohrig kommt mir das schon vor. Denn noch in Vers 12 wurde berichtet, wie Gott zu Mose sprach, dein Volk, Mose, das du aus Ägypten geführt hast, hat sich versündigt. Doch nun hat Mose den Spieß einfach umgedreht, beinahe so, als ob sich Gott geirrt hätte. Denn in Vers 26 betet nun Mose zu ihm, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast. Und dann fügt Mose auch noch hinzu, sieh nicht an das gottlose Treiben dieses Volkes, damit das Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sage, der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte. Wir erreichen Kapitel 10. Wie vorhin schon gehört, hat Gott das Gebet des Mose erhört. Trotz ihrer Sünden vernichtete er die Israeliten nicht, sondern kümmerte sich weiterhin um sie. Sogar eine neue Ausfertigung der 10 Gebote stellte er ihnen zur Verfügung. In den beiden ersten Versen von Kapitel 10 berichtet Mose, zu derselben Zeit sprach der Herr zu mir, haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten, und komm zu mir auf den Berg und mache dir eine hölzerne Lade. So will ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten waren, die du zerbrochen hast, und du sollst sie in die Lade legen. Diese Lade wird auch Bundeslade genannt, eine Truhe, die sich mit Hilfe von 2 Tragestangen selbst während der Wüstenwanderung recht gut transportieren ließ. Ich springe nun zu den Versen 8 und 9. Dort wird berichtet, Zur selben Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen und zu stehen vor dem Herrn, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag. Darum werden die Leviten weder Anteil noch Erbe haben mit ihren Brüdern. Denn der Herr ist ihr Erbteil, wie der Herr, dein Gott, ihnen zugesagt hat. In diesen beiden Versen entdecke ich eine gewisse Parallele zu dem, was in der Christenheit gilt. So wie der Stamm Levi damals ein Stamm von Priestern war, so sind im übertragenen Sinne die Christen ein Volk von Priestern. So steht es jedenfalls im 1. Petrusbrief Kapitel 2. Dort ist zu lesen: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Christen sollen Gottes Wort bewahren, so wie die Leviten damals auf die Bundeslade mit den 10 Geboten aufpassen mussten. Christen sollen aber auch Gottes Wort verkündigen. Außerdem sollen sie, wie man ebenfalls im 1. Petrusbrief nachlesen kann, geistliche Opfer opfern, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Dazu gehört es, die unterschiedlichen Gaben einzusetzen, die Gott den Christen in einer Gemeinde schenkt. Mehr über diese Gaben finden Sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Doch nun wieder zurück zu unserem Bibeltext, 5. Buch Mose, Kapitel 10. Nachdem die Israeliten nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb eine neue Ausfertigung der Steintafeln mit den 10 Geboten erhalten hatten, bekamen sie auch ganz praktische Anweisungen für das alltägliche Leben. So heißt es etwa in den Versen 17 bis 22: Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren. Der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Er ist dein Ruhm und dein Gott, der bei dir solche großen und schrecklichen Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. Deine Väter zogen hinab nach Ägypten mit 70 Seelen, aber nun hat dich der Herr, dein Gott, zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Soweit die Verse 17 bis 22 aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 10. Dem schließt sich nun in Kapitel 11 ein zusammenfassender Rückblick an, der die großen Taten Gottes in der Vergangenheit hervorhebt. Dann geht es um die Zukunft, und zwar um die Zukunft im Land Kanaan, das nun bald von der nachgewachsenen Generation der Israeliten eingenommen werden soll. Aus Kapitel 11 lese ich nun abschließend die Verse 7 bis 15. Mose spricht: Eure Augen haben die großen Werke des Herrn gesehen, die er getan hat. Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf dass ihr stark werdet, hineinzukommen und das Land einzunehmen, dahin ihr zieht, es einzunehmen. Und dass du lange lebest in dem Lande, das der Herr, wie er euren Vätern geschworen hat, ihnen und ihren Nachkommen geben will. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Denn das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und selbst tränken musstest wie einen Garten, sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt, ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat und die Augen des Herrn deines Gottes immer da sehen vom Anfang des Jahres bis an sein Ende. Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn euren Gott liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl, und will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass ihr esst und satt werdet. Soweit die Verse 8 bis 15. Gottes Handeln in der Vergangenheit gibt also Hoffnung für die Zukunft. Das ist im Grunde die Botschaft der ersten Hälfte von Kapitel 11. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es weiterhin um die Zukunftsaussichten für das Volk Israel im verheißenen Land. Es sind gute Aussichten, die allerdings auch an Bedingungen geknüpft sind. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.